Vielleicht können Sie heute mit einer Antwort auf diese Frage herausgehen. Herr Magister Achitz, vielleicht haben Sie einen Hinweis auf die Frage bzw. auch Ihr Statement, bitte.
Ja, ich möchte zuerst ein bisschen aufs Buch eingehen, weil es mir nach vielen Jahren gut getan hat, das wieder mal zu lesen. Und dann auf die Statements meiner Vorrednerin. Und jetzt muss ich vorausschicken, ich bin kein bedingungsloser Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und das wirklich Interessante an dem Buch, wie ich es jetzt wieder gelesen habe, war, bevor noch NLP und so Stichworte wie Framing erfunden waren, muss man sagen, hat das Buch in einem nicht bedingungslosen Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen geweckt, so geschickt wie das geschrieben ist. Muss man schon sagen, Kompliment. Also es fängt an bei der Geschichte, wo er auch der Manfred vom Altkanzler Schmidt gesagt hat, den Gegnern wird ja unterstellt, sie halten das bedingungslose Grundeinkommen für utopischen Unsinn, dem wird entgegengehalten. Also alle großen politischen Fortschritte hat man zuerst für utopischen Unsinn gehalten. Die Abschaffung der Sklaverei, das Verbot der Kinderarbeit und so weiter. Schon einmal geschickt argumentiert. Dann wird unterschieden zwischen optimistischen Menschen, die natürlich fürs Grundeinkommen sind, und pessimistischen Menschen, die 100 Gründe finden, warum das Grundeinkommen nicht funktioniert. Wer will schon zu den Pessimisten gehören? Die sich ausreden wollen und sagen, wir sind Realisten, denen gibt es auch gleich die Antwort. Also die Realistischen akzeptieren die Gebrochenheit der Freiheit und daher muss man mit denen auch nicht weiter das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Also es kommt schon darauf an, was für ein Menschenbild man hat. Und die Gegner des Grundeinkommens werden da auch schon charakterisiert. Also alles, was so Bürokratie ist, was Unterdrücker sind, was Superreiche sind, da will man auch nicht unbedingt dazugehören. Das sind die Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja, jetzt Scherz beiseite. Es gibt viele Argumente, viele Ziele, die da formuliert sind, die ich absolut teile. Eine Voraussetzung, die auch geschrieben wird, hat sich bisher zum Glück nicht erfüllt, ist aber jetzt wieder in aller Munde, nämlich die, dass uns die Erwerbsarbeit ausgeht oder dass die Erwerbsarbeit im Sinken ist und damit die finanzielle Basis für die soziale Absicherung. Auch da tut es gut, ein Buch einmal 30 Jahre oder noch länger später zu lesen, weil dann kann man sagen, okay, in den Jahren hat es sich nicht bewahrheitet, trotzdem ist es jetzt wieder aktuell vor dem Hintergrund von Industrie 4.0, Deregulierung der Arbeit und so weiter, dass die Frage ist, ob die Basis für die Finanzierung unserer sozialen Sicherheit, so wie wir sie kennen, unverändert aufrecht bleibt. Aber ich möchte zu den Zielen kommen, die ich teile. Auch ich glaube, wir brauchen eine individuelle materielle Absicherung, die nicht an irgendwelche Bedingungen gebunden ist. Mein Präsident sagt immer, wenn man Bedingungen für die Mindestsicherung definiert, dann ist das so ungefähr, wie wenn man einem Seildänzer sagt, nein, das Netz spanne ich da erst, wenn es 10-mal unfallfrei drüber gegangen ist. Ne? Das ist natürlich Unsinn und es ist auch Unsinn, jemanden, der nichts hat, damit zu drohen, in das letzte Netz, die letzte Würde, die letzte finanzielle Absicherung wegzunehmen. Das befriedigt irgendwelche Rachegelüste, aber in Wirklichkeit kann sie. Ja? Also, diese Idee des Grundeinkommens kann ich absolut nachvollziehen, dass man zur Armutsvermeidung für das letzte Auffangnetz keine Bedingungen stellen soll und dass man da nicht von irgendwelchen traditionellen Familienbildern ausgehen soll, sondern das Individuum betrachten muss. Das teile ich 100%. Auch teile ich das Ziel, Ausbau der politischen Mitbestimmung, mehr Wirtschaftsdemokratie, Konsumentengewerkschaften, jetzt als Schlagwort Vereinigung von Konsumenten, die sich für bessere Produktionsketten, sauberere Produktion, mehr Umweltschutz und dergleichen einsetzen. Auch das Thema Arbeitszeitverkürzung ist uns als Gewerkschaftsbewegung sehr wichtig und ich persönlich stehe auch hundertprozentig dahinter. Da bin ich allerdings der Meinung, dass Grundeinkommen vielleicht ein Vehikel sein kann, das ein bisschen voranzutreiben, sicher aber nicht das entscheidende Vehikel, um diese Ziele, die ich wie gesagt teile, umzusetzen. Ich teile auch das Ziel, dass es mehr Verteilungsgerechtigkeit in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt braucht. Aber gerade da ist mir beim Lesen des Buches schon ein bisschen der Gedanke gekommen, naja, man setzt da immer an der Erwerbsarbeit an und sagt, ja, höhere Besteuerung für Leute, die viel verdienen, irgendwelche Ideen der Negativsteuer kann man auch nehmen, muss man nicht. Bei den Finanzierungsfragen ist nie wirklich die Frage nach Vermögensbesteuerung ernsthaft gestellt worden. Ich glaube aber, dass Verteilungsgerechtigkeit, wenn man jetzt von den materiellen Gütern spricht, ohne der Vermögensbesteuerung nicht auskommen wird. Es gibt aber nicht nur eine Verteilungsgerechtigkeit an materiellen Gütern, sondern es gibt auch eine Verteilungsgerechtigkeit an immateriellen Gütern, allen voran Bildung. Und da hat schon der Louis Stöger gesagt, dass da das Grundeinkommen vielleicht nicht die richtigen Anreize setzt, diese Verteilungsgerechtigkeit zu befördern. Nämlich ein Grundeinkommen im Sinne von, jeder bekommt ein Grundeinkommen, um die Wahl zu haben, mache ich etwas oder mache ich etwas nicht. Bei manchen Dingen bin ich durchaus für Anreizsysteme, dass jemand etwas tut. Sehr viel Raum wird im Buch gewidmet der Frage der Gendergerechtigkeit, der Frage der Gerechtigkeit zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit. Das war und ist sicher noch ein Thema. Ob das Grundeinkommen, so wie es hier beschrieben ist, da ein wesentlicher Fortschritt wäre, weiß ich nicht. Wage ich zu bezweifeln, da bin ich mir nicht sicher. Denn an anderer Stelle im Buch steht, wo finde ich das jetzt? Die Gleichheit bzw. Ungleichheit hängt von der Grundordnung der Gesellschaft ab. Und auch diese Frage der Gendergerechtigkeit, der Frage, werden Frauen durch unser Erwerbsmodell an den Herd gedrängt oder gibt es inzwischen durchaus Anreize für Frauen, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen und so Unabhängigkeit zu erlangen, hängt von der Einstellung der Gesellschaft ab und kann nicht unbedingt allein mit einem Grundeinkommen befördert werden, ist meine Meinung dazu. Auch, dass das Schreckensbild des sozialen Absturzes entfällt, wenn es ein Grundeinkommen gibt, glaube ich nicht. Wenn alle ein Grundeinkommen haben und selbst dann, wenn es armutsvermeidend ist und zur Befriedigung der Grundbedürfnisse reicht, so haben jene, die mehr haben als das Grundeinkommen und eine schönere Wohnung haben und ein größeres Auto haben und mehr Möglichkeiten haben, trotzdem Absturzangst, auch wenn sie nicht Angst haben müssen zu verhungern, aber sie haben Angst, dass sie nur noch ihre Grundbedürfnisse und nicht die darüber hinausgehenden erfüllt dürfen. Das heißt, das Grundeinkommen ist eine gute Idee, ein gutes Vehikel, löst aber nicht alle Probleme und in manchen Fällen ist es schwierig oder ist es einfacher, umgekehrt herum formuliert, in einem Sozialsystem, wie wir es kennen, Steuern einzugreifen, als mit einem Grundeinkommen Steuern einzugreifen. Es gibt auch Ziele, die ich nicht teile oder vielleicht falsch verstehe, wovon die Rede ist, dass man dann frei ist für Nächstenhilfe, dass man, wenn man ein Grundeinkommen geschaffen hat, die primären Sozialsysteme wie Nachbarschaftshilfe, Bausysteme und so weiter ausbauen kann. Dann erinnert mich das daran, dass Grundeinkommen durchaus auch ein Konzept von neoliberalen Regierungen sein kann, unter dem Motto, ein Grundeinkommen für alle, damit ist ein unterstes Netz gezogen und alles andere wie zusätzliche Pensionsversicherung oder bessere Krankenversicherung, muss man sich dann selbst organisieren. Auch diese Konzepte gibt es, die würde ich nicht befürworten und nicht verteidigen. Also insofern muss man bei dieser Diskussion auch aufpassen. Richtig ist die Frage formuliert, die man sich stellen muss, welche Leistung soll universell sein und warum? Also welche Leistung soll jeder Mann, jede Frau unabhängig von seinem Einkommen, ihrem Einkommen und ohne weitere Bedingungen in gleicher Höhe bekommen? Das kennt ihr, das österreichische System zum Beispiel noch immer mit der Kinderbeihilfe, die Heiratsbeihilfe, die da auch als Beispiel genannt ist, ist inzwischen abgeschafft. Die Frage muss man sich zurechtstellen und ich beantworte sie für mich mit, also die Mindestsicherung, so wie wir sie kennen, sollte jeder, jede bedingungslos bekommen, dann wenn man sie braucht, also nicht jeder und jede in gleicher Höhe, sollte eine Vermögens- und eine Einkommensprüfung diesbezüglich geben. Nicht aus einem Leitkomplex heraus,
bedingungslos
sondern
ist das.
Einfach aus der Finanzierungsfrage heraus. Denn wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es nach wie vor Sozialsysteme braucht, die Anreize in gewisse Richtungen setzen und dass man da auch mehr Mittel dafür braucht. Und die Finanzierungsfrage ist ja im Buch relativ elegant gelöst. Es darf nicht zu wenig sein. Es darf aber auch nicht zu viel sein, damit es nicht unfinanzierter wird. Und das ist eine politische Aufgabe, diese Gratwanderung zu lösen. Die wirkliche Finanzierungsproblematik wird durchs Buch aus meiner Sicht nicht entschlüsselt. Auch wenn hinten einige Rechenbeispiele drinnen sind, das war auch recht lustig, wieder mal in Schillingen zu rechnen, dann steht ein Grundeinkommen von 4.000 Schilling gegenüber einem damaligen Ausgleichszulagenrichtsatz von 4.370 Schilling. Das heißt, wenn ich heute das auf heutige Zeit umlegen würde, dann hätte ich ein Grundeinkommen unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz, sprich unter der jetzigen Mindestsicherung, natürlich eingebettet in ein Sozialsystem, das ist schon klar, aber das ist weder armutsvermeidend noch in einer Höhe, dass ich mir überlegen könnte, zwischendurch einmal mich auf dieses Grundeinkommen zurückzuziehen. Also das müsste wesentlich höher sein und wenn es wesentlich höher ist, steht diese ganzen Rechnungen unter einem neuen Licht. Was auch interessant war, weil ich gerade bei den Zahlen bin, ist, dass im Zahlenteil in der Beschreibung des damaligen Systems, muss ich sagen, haben wir eigentlich die Balance in den Sozialsystemen ganz gut gehalten. Also die Relation zwischen Ausgleichszulagenrichtsatz und Höchstpension hat sich interessanterweise relativ lang verschoben. Die ganzen unteren Absicherungen sind in die Höhe gegangen tendenziell. Die Armutsgefährdung und Armutsquote ist nicht gestiegen, die Frauenarmut zurückgegangen, wenn ich es mit den heutigen Zahlen vergleiche. Und, können wir dann reden, wovon wir ausgehen, aber das Umrechnen in Schilling ist nicht ganz einfach. Und ein wesentlicher Fortschritt aus meiner Sicht ist die bedarfsorientierte Mindestsicherung, die auch eingeführt wurde, im Vergleich zu der hier noch beschriebenen Sozialhilfe, die sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt war. Wie gesagt, der Ausgleichszulagenrichtsatz war damals 1984 4.370 Schilling, die unterste Sozialhilfe 2.500 Schilling. Also ein bisschen mehr als die halbe, als der halbe Ausgleichszulagenrichtsatz. Jetzt ist die Mindestsicherung ungefähr am Ausgleichszulagenrichtsatz. Ich teile die Diagnose, dass die finanzielle Abhängigkeit die Freiheit einschränkt. Ich glaube aber, dass man das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nur bedingt lösen kann. Zum Abschluss drei Sätze, wo ich gerne ansetzen würde und was mir in der Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen fehlt. Das ist gleiche Bildungschancen. Auch das ist eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Ich habe schon gesagt, Umverteilung durch Vermögenssteuern und bei den sozialen Grundrechten weil das halte ich für ganz wichtig, dass der Staat dazu verpflichtet werden muss, durch die Bundesverfassung gewisse soziale Rahmenbedingungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, wie immer es dann umgesetzt wird, durch ein Grundeinkommen oder durch ein Arbeitssystem.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter.